und willkommen zu einer weiteren wunderschönen Folge Mekufa, dein Podcast für Medien, Kulturen und Fantastereien. Hier spricht Jens, einer der beiden Moderatoren mit Jar in den diversen Studios, die wir uns aufgebaut haben, um dir diese Folge zu präsentieren. Heute geht es um ein spannendes, recht einfach zu handhabendes Thema, das mich natürlich sehr bewegt, da ich diversen Hobbys nachgehe, die sich häufig widerspiegeln im Thema Grusel, Horror, Grotesken. Klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, ist es aber nicht. Oder doch?
Nichts, egal, was du tust, ist merkwürdig, Jens. Auch nicht, dass wir uns gerade gegenseitig angeschrien haben zur Begrüßung.
Ja, das ist bestimmt nicht merkwürdig, das macht jeder.
Das ist so alltägliche Gepflogenheit. Das macht man so in Deutschland, also zumindest in dem Part, in dem wir uns übergreifend befinden.
Ja, sich wie Wahnsinnige anschreien. Wir sprechen heute über ein, wie gesagt, sehr einfaches Thema. Es ist Oktober, wir nähern uns Halloween und damit ist es Zeit, meinen Hobbys und Interessen zu frönen, die sich sehr gut mit Medien kombinieren lassen als Thematik, und zwar urbane Legenden. Das ist ein feinerer Begriff, den dir Ja gleich näher bringt, und du kennst ihn womöglich auch unter anderen Begriffen. Spielt in der Sagenlandschaft durchaus eine Rolle, ist eine Unterfamilie, und Jared darf dir nun dazu mehr erzählen.
Sehr gerne. Und zwar die Urban Legends, die wir hier besprechen, werden auch, ich meine, eingedeutscht einfach moderne Sagen, auch genannt Großstadtlegenden, wobei ich den Begriff ziemlich bescheuert finde. Ist so ein komischer Anglizismus, weil das nicht unbedingt mit der Großstadt zu tun hat. Auch genannt Urban Myths oder Urban Tales, Contemporary Tales.
Es ist sehr englisch, sehr englischer Begriff, aber vieles schwappt auch aus dem englischsprachigen Bereich rüber.
Genau, diese Synonyme, also gibt es, glaube ich, unzählige. Ich meine, mittlerweile werden die auch Fake News genannt. Zumindest, können sie als Fake News bezeichnet werden. Und das, was ist das? Das sind mehr oder weniger skurrile Anekdoten oder kurze Geschichten, die früher meist mündlich übertragen wurden oder übermittelt wurden und inzwischen aber hauptsächlich durch soziale Netzwerke oder teilweise auch durch Falschmeldungen in den News an den Mann gebracht werden. Und sie zeichnen sich dadurch aus, dass deren Quelle sich in aller Regel nicht zurückverfolgen lässt. Also keiner kann bestätigen, ob es stimmt oder nicht. Und sie werden trotzdem erzählt. Und früher wurden sie weiterverbreitet, weil sie einfach interessant sind. Und heute werden sie noch krasser weiterverbreitet, weil sie nicht nur interessant sind, sondern die Menschen das auch noch teilen, viele Menschen das glauben und es Filterblasen gibt, die wir ja alles schon besprochen haben in den vorigen Podcasts. Also wenn ihr reinhören wollt, wie die Phänomene sich so entwickeln, dann tut das. Aber heute sind Urban Legends, glaube ich, aktueller denn je und relevanter denn je, weil sie umso leichter verbreitet werden können.
Ja, also es wird immer leichter mit dem Jahrzehnt, das vergeht. Das konnten wir anhand mehrerer Beispiele während unserer Recherche auch entdecken und bestätigt vorfinden. Es gab so schon eine Bücherreihe im deutschsprachigen Raum von einem deutschen Professor namens Rolf Wilhelm Brettnich, der das etwas für die Populärliteratur verfasst hat, indem er eben urbane Mythen, die es nach Deutschland geschafft hat, niedergeschrieben hat und daraus drei Bücher kreiert hat, die 1990, 91 und 93 erschienen sind. Ja. Hat auch noch mal in den frühen Nullerjahren, also 2000ern, ein Buch zu diesem Thema geschrieben und hat sich so oder so während seiner Schaffensphase mit den ja, mit Sagen und Märchenprinzipien beziehungsweise allen Unterkategorien von Geschichten mit oraler Tradition, also mündlicher Tradition, auseinandergesetzt und das sehr professionell. Und ist sicherlich interessant. Die Bücher kriegt man günstig mittlerweile. Ich komme gerade aber ab vom eigentlichen
Wie
Thema.
heißt der Autor gleich nochmal?
Rolf Wilhelm Brettnicht, das ist der Schreiber
Okay.
von Die Spinne in der Yuccapalme
Ah,
und
der.
Die Maus im Jumbojet, das Huhn mit dem Gipsbein. Also da merkt man schon, urbane Mythologien können auch teilweise witzig klingen oder einen witzigen Charakter haben. Es sind halt ausgefallene Geschichten, die bestimmte Ziele verfolgen. Darüber erzählen wir euch aber ein anderes Mal sicherlich mehr. Worum es einfach, irgendwas wollte ich sagen.
Ja, also
Ich hatte einen
worum,
Punkt, auf den ich eingehen wollte.
also worum es heute eigentlich gehen soll, ist, dass wir nicht nur ja, berichten, was urbane Legenden sind, sondern wir wollten auch euch einige unserer Lieblings-Urban Legends vorstellen. Und insbesondere, das ist ja ein Thema, das Jens sehr am Herzen liegt. Und ich bin mir sicher, dass die Stories, die Jens erzählt, und er hat sie mir vorher auch kurz anklingen lassen, uns ziemlich vom Hocker hauen. Also das ist, die würde ich gerne hören. Und ich würde sagen, dass wir ja gleich vielleicht direkt mal loslegen. Also vielleicht kann jeder von uns erst mal einfach eine Urban Legend vorstellen. Meine sind gar nicht so lang und ausführlich. Ich kenne halt eigentlich mehr Urban Anekdoten und keine richtigen Geschichten. Deine sind ja eher schöne, interessante, schaurige Geschichten.
Ja,
Und
kleine Schauermärchen,
ja,
von denen ich
also
dachte, dass sie jeder kennt. Und
ja, du
dann
warst echt
haben wir in
schockiert,
der,
als ich die nicht kannte.
ja, in der Vorbereitung zu dieser Folge, weil wir bereiten uns ja immer vor, habe ich ja spontan ein paar kurze Fakten der Geschichte um die Ohren gehauen, weil ich in der Annahme war, dass er die alle genauso kennt wie ich. Aber da habe ich mich wohl getäuscht und in der Kindheit wohl ein paar Geschichten mitbekommen, die ich vielleicht nicht unbedingt hätte hören sollen.
Ja, ich habe dafür andere Geschichten gehört und ich meine, meine Kindheit habe ich ja, also die Zeiten, wo man sich schaurige Geschichten erzählt, war für mich meistens die Sommerferien und da war ich eigentlich immer in der Türkei und das heißt, ich habe ein paar schaurige Horror-Stories aus der Türkei mitgekriegt, die stelle ich auch gerne vor, aber ich denke, dass es in der nächsten Folge erst dazu kommt, weil wir dann auch kulturspezifisch über Urban Legends sprechen. Also die Urban Legends, die ich kannte, also ich würde vorschlagen, dass ich anfange, weil meine langweilig sind.
Ja gut, dann machen wir das auch.
Ich kenne nämlich die Urban Legends, die so jeder kennt, beziehungsweise die an denen man nicht vorbeikommt, weil das einfach, das sind eigentlich mehr falsche Fakten. Und zwar die erste Legende, von der ich wusste, dass es eine Legende ist, beziehungsweise ein Mythos, das nicht stimmen kann, ist die Aussage, dass jeder Mensch in seinem Leben im Schlaf nachts 5 bis 50 Spinnen isst. Weil diese beim Schlafen, wenn man den Mund so leicht offen hat und manchmal sabbert, manchmal nicht sabbert, aber dann dem Speichel entlang laufen und dann in den Mund gehen und so, dass man sie ja morgens verspeist hat. Und das war so die erste Urban Legend, von der ich wusste, dass es eine Urban Legend ist, weil ich habe es im Studium mitgekriegt und das wurde dann auch behandelt als ja, Geschichte zum Verstehen des wissenschaftlichen Arbeitens. Aber dazu vielleicht später mehr. Auf die Geschichte kann ich später nochmal gerne zurückkommen. Aber so viel zu meiner ersten langweiligen Urban Legends, dass jeder Mensch nachts unbewusst 5 bis 50 Spinnen in seinem Leben isst. Ja, welche Horrorgeschichte hast du uns mitgebracht?
Nun, Ich denke, meinen Liebling behalte ich mir bis zum Schluss vor. Deshalb fangen wir mal mit einer ganz einfachen an. Es gibt zu vielen dieser modernen Mythologien, Sagen, Ammenmärchen oder eben urbanen Geschichten auch bereits Verfilmungen, wenn sie so populär waren, dass es sich nicht vermeiden ließ. Ist zum Beispiel eine sehr bekannte, die ich auch gerne mochte, nicht nur die Legende vom Hakenmann, auf die ich jetzt noch nicht eingehen möchte, die würde ich in der nächsten Folge eher betrachten, weil sie auch einen warnenden Hinweis hat. Stattdessen einmal den Babysitter vorstellen. Babysitter, weil es in der Geschichte vom Konstrukt, das ist das Besondere, bei den modernen Sagen ist ein gewisses Gerüst immer Vorgabe, aber der Erzähler schmückt meist noch eigene Details hinzu und deshalb gibt es viele Varianten einer Geschichte. Aber im Grundprinzip dieser Geschichte ist es so, dass eine junge Frau sich dazu entscheidet, als Babysitter Geld dazu zu verdienen. Und ja, auf kleine Kinder aufzupassen in einem zweistöckigen Haus. Die Eltern gehen aus, später Abend klingelt das Telefon ja im Wohnzimmer, wo sie einen Film gerade guckt. Sie geht ran und eine Stimme am Telefon sagt, dass sie nach den Kindern schauen sollen. Die Babysitterin geht aber nicht nach oben, um nach den Kindern zu sehen, weil die Stimme irgendwie befremdlich auf sie wirkt und Angst in ihr auslöst. Und deshalb ruft sie eher die Polizei an und dass sie einen merkwürdigen Anruf erhalten hat und sie die Hilfe im Haus braucht und draußen auf die Polizei warten wird. Dann wird gemeinsam mit der Polizei ins Haus gegangen und im ersten Stock werden die Leichen der beiden Kinder gefunden und es kommt raus, dass da ein Psychopath am Werke war, der festgenommen wird und der sie hochlocken wollte, um auch sie zum Opfer zu machen. Das ist so eine der urbanen Legenden mit Gruselelement oder dem warnenden Element nicht einfach leichtgläubig etwas hinterherzugehen. Und dazu gab es auch Filme mehrmals in verschiedenen Bewertungen. Klassisch einer von 1979, den wir auch ja von der Wiki her verlinken werden in den Shownotes, wer sich dafür interessiert für solche Filme. Ansonsten gab es auch moderne Umsetzungen und das ist es auch, warum diese moderne Sage immer noch umgeht. Da ist es dann eben das Handy oder Smartphone, das klingelt und deshalb gibt es davon auch bereits mehrere Verfilmungen mit verschiedenen Namen, die jeweils eigentlich immer schlechter ausgefallen sind, zumindest bei Kritikern. Und ja, ist einfach sehr faszinierend, dass eine Geschichte, die eigentlich nur unter Leuten hin und her erzählt wird, erweitert wird, dann irgendwann in Hollywood auf dem Tisch landet und verfilmt wird. Das finde ich dann wiederum sehr faszinierend. Ja, das wäre die erste Geschichte, würde ich so sagen.
Okay.
Ja.
Schaurig, schaurig. Also
Ja.
ist es auch ja gutes Material für einen Horrorfilm. Ne? Das ist
Ja.
gefundenes Fressen für Hollywood einfach. Also
Ja,
ich würde es auch nehmen. Als, wenn ich einen Horrorfilm machen wollen würde, dann würde ich tatsächlich mir Urban Legends anschauen. Und ich habe vor
ja.
kurzem erst gelesen, es ist ja voll interessant, dass sich für Kinofilme, also für Filmproduktionen, die im Kino erscheinen sollen, lohnen sich oft gar nicht aufwendigere Produktionen mittlerweile, weil die Kinobesuche so zurückgegangen sind. Und die
Ja.
einzigen Genres, die sich noch lohnen, sind ja halt Superheldenfilme von Marvel. Also das kannst du aber auch nur machen, wenn du entsprechend Kohle hast und eine
Ja.
Lizenz von DC oder Marvel. Und Horrorfilme lohnen sich, weil Horrorfilme extrem günstig sind bei der Umsetzung. Und
Horrorfilme sind trotzdem sowas von das lohnende Ding.
Genau, du musst ja nichts machen. Du musst einfach nur die Kamera ab und zu ein bisschen langsamer fahren lassen, Menschen erschrocken gucken lassen. Die müssen nicht mal besonders gut schauspielern können. Und ein paar Jumpscares einbauen und schon hast du, weiß nicht, tausende Menschen oder Millionen Menschen, die den Film sehen wollen. Und ich muss auch sagen, früher fand ich Horrorfilme so mit die langweiligste und ödeste Form des Films, die es geben könnte. Mittlerweile gibt es aber ein Revival. Also, es gibt einige interessante Horrorfilme.
Es kommt auch so drauf an. So, deshalb gefällt mir auch die 90er-Jahre-Phase. Die 80er-Jahre-Phase finde ich eher belustigend. In der 80er-Jahre-Phase sind da ja, darüber ließe sich auch wieder eigene Folgen machen zum Thema Horror.
Das müssen wir uns zurückstellen und auf jeden Fall als eigene Folge mal machen. Finde ich nämlich
auch. Die verschiedenen Phasen des Horrors und was er beleuchtet und wie er es beleuchtet. Ich finde es natürlich sehr faszinierend, aber ich kann es verstehen, dass man sich in den 2000ern eher von Horror abgewendet hat, weil es doch sehr langweilig wurde und sich sehr auf Torture-Porn konzentriert hat.
Als wir alt genug waren, um Horrorfilme schauen zu können, gab es eine Phase, wo die einfach kacke waren. Bis irgendwann...
Da gab es nur Saw 3000 und sonst
was. Saw war ja kein Horrorfilm. Ne? Der erste Teil war ja mehr...
Ja, der erste Thriller, nicht, ne? Aber dann eben, wie sich das fortgesetzt hat, gehörte es zum Genre wie Hostel oder so, wie grausam
und
stirbt
jemand. Hostel ist unter anderem eines der schlechtesten... einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Also das ist, ich fand den so schlecht einfach. Also das ist, ich weiß gar nicht mehr, was da passiert ist. Ich habe ihn nur in meinem emotionalen Stammhirn gespeichert. Verband. Als wenn du jemandem einen schlechten Film empfehlen, oder wenn du jemanden nicht magst, dann empfiehl ihm Hostel als Film. So habe ich das auch gespeichert.
Ja, eben. Der hat nur legendären Status, weil er eben einer der ersten in Anführungszeichen größere Horrorfilme war, der nicht die Kamera weggezogen hat bei Foltersequenzen und hat eben diese Welle an Torture-Porn-Horror ausgelöst, wo man sieht, wie jemanden die Zehennägel gezogen werden oder sonst irgendeine ekelhafte Misere passiert.
Ich finde das nicht schön. Also das ist
ich finde es auch nicht sehenswert, wenn ich den Blick einfach nur abwenden will vom Bildschirm.
Das war das richtige Wort, sehenswert. Ja.
Es ist meist sehr flache Geschichte. Ist.
Ja, genau. Man braucht nicht viel
Story. Beziehungsweise, es ist meist irgendjemand, ist bekloppt und foltert seine Opfer.
Und umgekehrt, Teenager oder junge Erwachsene haben gerade Ferien oder frei und machen gemeinsam Urlaub.
Ja, genau, das ist so eine Mischung aus Backpacking.
Haus im Wald oder in den Bergen.
Backpacking werden entführt von entweder degenerierten Hillbillies. Da kommen sie dann plötzlich wieder auf, nachdem sie lange nicht mehr behandelt worden sind. Oder eben irgendwelche, ich glaube in Frankreich, Torture-Horror-Porn-Dingsbums.
Ja, französisch.
Irgendwelche Neonazis und sowas. Ja. Neonazis auf dem Bauernhof, gibt es da irgendeinen Horrorfilm, es ist kompletter Schwachsinn.
Okay. Jetzt lass uns das mal zurückstellen für eine andere Folge. Ich
eskalieren wieder.
Komm mal wieder. Ich komme mal einfach zur nächsten Urban Legend, die ich kenne, beziehungsweise die ich rausgesucht habe und die ich die ich auch langweilig finde. Also nur eine von meinen drei Urban Legends, die ich jetzt vorstelle, ist eigentlich interessant. Und zwar jetzt die nächste langweilige Urban Legend ist, dass ich mal von einem Mann gehört habe, also wo der auf Geschäftsreise war und eine Frau kennengelernt hat, die ihn umgarnt hat und verführt hat und mit der er dann nach Hause gegangen ist. Und das war aber blöd, mit der nach Hause ins Hotelzimmer wahrscheinlich zu gehen, weil sie Teil der Organmafia war und seine Nieren entfernt hat. Genau, er hatte quasi keine Nieren mehr am Ende und das ist halt nicht so cool.
Und wo man in der Eiswanne aufwacht und dann
genau.
fehlt die Niere.
In vielen Filmen auch gesehen, richtig.
Ja. Also
das ist durchaus Filmpotenzial. Aber ja, also das frage ich mich übrigens wirklich, ob sowas vorkommt. Ne? Also das ist
Organdiebstahl?
Ja, genau, aber so krasser Organdiebstahl. Einfach, du gehst nach Asien, machst Urlaub, weil ja nicht Backpacking, und übernachtest in einem Hostel. Und statt eines Chirurgen, der nicht mehr arbeiten darf, weil er einen Tremor hat, triffst du auf eine attraktive Frau, die deine Nieren entnimmt. Ist ja auch nicht cool. Also ist beides scheiße so, ne? Also.
Ja.
Auf jeden Fall, das wäre. Ja, also
das ist ein schlechtes Date dann am Ende, auf jeden Fall.
Ja, es ist.
Ich habe ihr Rosen gebracht, sie hat meine Niere genommen.
Genau. Ich tausche Rosen gegen Nieren, das sind gute Rosen. Ja. Dann nimmst du nur eine, so weißt du.
Ja. Ja, auf jeden Fall eine sehr bekannte Geschichte, die auch in sehr vielen Filmen auf irgendeine andere Art und Weise, glaube ich, tausendmal verwurstet wurde.
Ja, zumindest zitiert wurde, ne? Also das ist, dass man eine Szene wird entsprechend verwendet. Und es sind immer asiatische Filme, ne? Also mir fällt zumindest kein europäischer Film ein. Mir fällt auch kein
asiatischer. Ich glaube, ich habe das auch mal irgendwo in einem europäischen gesehen, aber bin mir nicht sicher. Ja. Bin mir nicht sicher.
Okay.
Ist halt länger her, dass ich so eine Szene gesehen habe, aber.
Muss ich mal recherchieren, die Organmafia. Es ist eigentlich echt interessant. Also ist auch ein krasses Thema für sich, ne? Also da muss ich an die an den Chef, ehemaligen Chefarzt, war das ein Chefarzt? Ich glaube schon, der Herzchirurgie in Essen denken. Krass, ich habe da mal vor kurzem hospitiert, ne? Das war die Station, das war die Station, wo der gearbeitet hat. Auf jeden Fall, der hat ja die Spendenlisten manipuliert, Patienten, die ihm eine Spende geben oder die seine Forschungsprojekte irgendwie spenden, damit die schneller drankommen. Und der wurde verknackt dafür. Also das kam raus und der wurde verknackt. Also,
er hat also an der Liste manipuliert.
Ja, genau. Also man kann die Liste manipulieren, indem man, es ist ja eigentlich ein moderner Organhandel, wenn ein Fall besonders relevant ist, also wenn du sehr, sehr schwer krank bist und in möglichst kurzer Zeit eine Niere brauchst oder ein Herz, es waren Herzen, die er da verscherbelt hat, kannst du höher in der Liste eingeordnet werden, sodass du halt früher drankommst und das hat er halt getan, also es ist halt auch eine, okay. Ich schweife auch ab.
Ja, passiert nun mal, wenn man Geschichten erzählt, die man eben selber erlebt hat, auf die eine oder andere.
Ja, das stimmt.
Entschuldigung.
Du bist krank.
Schon seit mehreren Wochen kämpfe ich damit.
Okay, dann bist du krank.
Ja.
Okay, also dann legen wir den Organ... die Organkriminalität mal zur Seite und machen weiter mit deiner nächsten Zweitlieblings Urban Legend.
Sehr gerne, sehr gerne. Geht sofort los. Genau.
Das können wir nachher schneiden, das ist kein Problem.
Bitte. Oh Mann.
Ich mach mal nochmal die Ankündigung.
Yeah.
Niest du oder niest du nicht jetzt? Entscheide dich.
Ich glaube, ich gucke ins Licht. Ich versuch's.
Phototrope. Das müssen wir schneiden.
So.
Das müssen wir schneiden. Jetzt ist vorbei.
Ja. Ja. Jetzt kommt der Nieser. Pass auf. Jetzt kommt er. Ah!
Ey. Hast du immer noch das Gefühl, dass es kommt?
Ja, es ist so scheiße. Genau deshalb wollte ich vor dem Podcast anfangen zu nicht sein. Das hört sich immer so doof bei mir an.
und dauert so lange.
Das ist, überlege, stell dir mal vor, es gibt eine Krankheit oder sowas. Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber es wäre voll witzig, wo man sein Leben lang das Gefühl hat, dass man gleich niesen muss. Das wäre so schrecklich.
Oh nee, das wäre Folter.
Nee, das wäre richtig hart.
Oh. Weil dann kriegst du ja nicht mal die Befriedigung durch den vollendeten Nieser.
Ja, ja, ist echt so voll hart, ey.
Gleich kommt. Oh, doch nicht. Du bist scheiße, Nase. Okay. Was sollen die Scherze?
Komm, jetzt machen wir so weiter. Ich mach noch mal die. So. Ich mach noch mal die Ankündigung mit der Organspende-Dings da.
Ja. Ich reiß mich zusammen. Und du auch, Nase.
Alles klar. Also. Ja, dann, wie hatte ich das gerade formuliert? Ja, aber so viel zur Organspende und zur organisierten Kriminalität. Kommen wir einfach mal zu deiner nächsten Lieblings- oder deiner nächsten Zweitlieblings-Urban-Legend. Welche ist das?
Liebend gerne. Das wäre eine halbwegs sehr moderne Geschichte, die uns wieder zurückführt zu Videospielen. Mhm. Es geht um Polybius. Das ist ein angebliches Spiel, das 1981 in einer Videospielhalle aufgetaucht sein soll in Amerika. Mhm. Und über die Jahre hin hat sich das zu einem regelrechten Mythos entwickelt. Wegen der Effekte, die es auf den Spieler haben sollte. Und wird auch teilweise als Conspiracy, also Verschwörungstheorie, aha, gehandelt. In dieses Territorium schreiten auch gerne urbane Legenden, also betreten dieses Gelände und werden zu Verschwörungstheorien oder mit Verschwörungstheorien verknüpft, weil sie eben so glaubwürdig sind. Mhm. Und basiert wahrscheinlich einfach auf dem Fakt, dass dieses Polybius-Gerät auf Berichten beruht zu einem Kind, das nach einem Videospielwettbewerb in einer Videospielhalle sich erbrechen musste, weil es sich während des Wettbewerbs mit ganz viel Diät-Cola getrunken hat. Und aus dieser Erzählung wurde nicht ein Kind, hat sich hat zu viel Cola getrunken und musste sich übergeben, sondern wurde das Videospiel hat, dass es ein Videospiel, also dieses Polybius gibt in dieser Videospielhalle, dass das von der Regierung dahingestellt wurde und den Effekt von LSD haben soll, wenn man das spielt, weil es zu Konzentrationsschwierigkeiten, Halluzinationen, Übelkeit und allen möglichen Schnickschnack führen soll. Es ist komplett bei den Haaren herbeigezogen, was dieses Videospiel für einen Effekt auf die Leute haben sollen. In dieser Zeit entstanden auch die Epilepsie-Warnungen und ähnliches. Ja. Beziehungsweise kamen langsam auf, weil wir die Atari-Grafiken langsam verlassen haben, wo es einfach nur grün, schwarzer Hintergrund war. Und im Prinzip ist es ein Amalgam, also eine Mischung verschiedener Mythologien bei diesem Polybius-Gerät, das sich aufgrund von realen Fakten gebildet hat, das aber weitergesponnen und weitergesponnen wurde und Verschwörungstheorien Gefilde betritt wegen der Männer in Schwarz, die dieses Gerät aufgestellt haben sollen und angeblich von der CIA mit MK Ultra und so zu tun haben sollten. Also komplett abgehobener Verschwörungstheorie-Kram, über den wir schon mal eine Folge gemacht haben. Mhm. Absolut unterhaltsam, aber hat keinen Hand und Fuß. Na? Okay. Bis auf das Kind mit der Cola vielleicht. Oder was auch immer es für Süßkram zu sich geführt hat.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es wirklich Kinder gab, die damals schon epileptische Anfälle gekriegt haben. Also
ja.
Kennst du eigentlich jemanden, der jemals einen epileptischen Anfall durch ein Videospiel gekriegt hat?
Nein. Ich habe mal Epilepsieanfälle während meiner Zeit als Flugbegleiter gesehen, aber durch Videospiele habe ich sie nie ausgelöst gesehen.
Ich auch nicht. Und ich habe auch noch nie von jemandem gehört. Okay, man spricht jetzt nicht darüber, dass wenn ich jemanden einen epileptischen Anfall hatte und man dabei war. Aber ich hatte früher, also als ich noch relativ jung war, tatsächlich bei manchen Spielen so ein bisschen Angst, wenn diese Warnung kam. Also das hat mir durchaus...
Ja, ich auch, weil ich nicht wusste, was Epilepsie ist und, und dachte, oh mein Gott, was, wenn ich das habe? Aber sowas habe ich öfters. So hatte ich auch Angst vor BSE, als die BSE-Panik 97 echt? War.
Okay.
Wenn ich jetzt Rind esse, ob ich dann direkt BSE habe.
Krass. Okay, ich hatte nur Angst vor Sperma im Döner.
Das ist auch eine urbane Legende, tja.
Das ist echt, ist das eine urbane Legende? Nein,
Quatsch. Ja,
die haben doch. In Dortmund war das. Ich hab.
Ja, gut, wenn ihr Dortmunder sowas treibt, dann in Hamburg ist es nicht passiert. Oder vielleicht im Nachhinein, weil jemand die Geschichte gehört hat.
Also, nicht vor dem Fleisch, sondern vor dem Tzatziki hatte ich wirklich Angst. Also, das ist dann. Ich habe nämlich gehört. Okay, es ist wirklich eine urbane Legende, ich merke schon.
Jemand hat mir erzählt.
Der Freund eines Freundes. Hat mir mal erzählt, dass unter anderem in dem Dönerladen, wo ich eigentlich regelmäßig nach dem Feiern mir einen Döner geholt habe, da haben sie Sperma-Elemente gefunden im Tzatziki. Ja, wirklich, in Dortmund. Ich google das jetzt. Hast du noch nie davon gehört? Aber okay, vielleicht weil es nur ein Dings war. In Dortmund nur.
Es war wahrscheinlich Lokalnachrichten dann.
Du hast voll recht, Jens. Wir haben gerade live eine Urban Legend erfahren. Erstes Ergebnis, wenn man Sperma im Döner eingibt, ist sagen.at. Und die Seite hast du doch gerade vorgestellt. Hast du die vorgestellt gerade?
Die Seite habe ich nicht vorgestellt, aber die stand da auf dem Zettel, findet man die typischen
Dinge. Stimmt. Ja. Krasse Scheiße, das ist eine urbane Legende, an die ich geglaubt habe. Okay, das ist krass. Ja, gut.
Ja.
So viel dazu. Bitte kritisch durchs Leben gehen.
Ich meine, es kann natürlich sein, dass es es gibt genügend Dönerbuden. Es kann irgendwo mal passiert sein. Es kann auch beim Griechen passiert sein. Ne? Muss ja nicht unbedingt beim Dönermann sein. Aber es ist genauso wie sei nett zu deiner Bedienung. So.
Voll hart. Aber jo, auf jeden Fall, ich bin schockiert.
Du bist desillusioniert.
Also, war ich jetzt dran mit meiner nächsten Urban Legend?
Ja. Ja, du warst gerade Sperma im Döner.
Genau, das war aber gar nicht meine...
Das war nicht die eigentliche. Ja, genau. Was wolltest du eigentlich
erzählen? Eigentlich wollte ich vorstellen, das ist auch eine Geschichte, die ich gehört habe und eine Weile auch geglaubt habe. Ich war nämlich relativ jung, als ich das auch heraus... also als mir das erzählt wurde. Und zwar habe ich von einer Frau gehört, eine ältere Dame, die... seit ihren Mädchentagen, also seit der frühesten Jugend, erblindet ist. Sie war durch irgendeine Erkrankung, konnte sie nicht mehr sehen und war aber ein relativ ungläubiger Mensch und ist dann halt blind durchs Leben gegangen und hat dann im späteren Alter, und sie war halt mittlerweile eine Omi, und ist dann regelmäßig zur Kirche gegangen, wurde halt fromm im Alter und dann war sie in der Kirche und hat da irgendwann so einen Niesanfall gekriegt und hat dann, so wie du gerade, so irgendwie so zigmal nacheinander geniest, so in schneller Abfolge und plötzlich, zack, konnte sie wieder sehen. Zum ersten Mal irgendwie seit 50, 60 Jahren hat sie wieder sehen können und das
natürlich,
wunderbar geschehen.
Das ist wie das so ist,
letzte wenn man Urban liest. Legend, die ich vorstellen wollte, ja. Das passiert manchmal halt.
Ja, manchmal fängt man an zu sehen, wenn man niest.
Ja.
Aber nicht aufs Licht zu gehen, das ist.
Also wenn ich, also ich würde aufs Licht zugehen, weil also lieber im Hellen und im Warmen als im Schatten zu verweilen.
Ja, aber was meinst du, was das für ein Schreck ist, wenn du dein ganzes Leben blind bist und dann niest du einmal und plötzlich siehst du? Ich glaube, das wäre ja.
Vor allem, das ist bestimmt richtig hart. Ne? Ich meine, jetzt denkt man ja schon, boah, krass, man wird alt und so und hier irgendwann kommen Falten und dann guckst du ins Spiegel und erwartest vielleicht das Mädchen, das du warst und siehst plötzlich so eine alte Omi. Das ist bestimmt richtig schlimm. Das ist bestimmt richtig schlimm. Ja, also wir haben ja zumindest Zeit, uns dran zu gewöhnen.
Ja.
Naja. Auf jeden Fall, genau. Das war meine dritte Legend, die ich vorstellen wollte.
Sehr gut.
Jetzt bin ich gespannt. Du hast schon groß angekündigt am Anfang,
dass
du diese Geschichte fürs Ende aufbewahren möchtest. Und jetzt erzählt sie uns.
Ja, jetzt haue ich sie raus, weil es ist auch eine sehr bekannte Geschichte, die, glaube ich, auch in Filmen auf die ein oder andere Weise umgesetzt wurde oder zur Inspiration genutzt wurde für viele Horrorfilme. Mhm. Und wurde mir bekannt das allererste Mal, wie es sich gehört für eine urbane Legende, durch meine Cousine, die mir das erzählt hat.
Boah, deine Cousine ist, glaube ich, echt böse.
Nee, die ist voll lieb. aber die war auch nur halt, also sie und ich sind die jüngsten Mitglieder in der Familie und sie hatte immer viel mich gebabysittet und aufgepasst, genauso wie mein großer Bruder. Mhm. Und irgendwann, ich glaube, ich war so 9 oder 10, das war so eine Zeit, wo ich auch viele Gruselgeschichten vom Hörensagen her kennengelernt habe. Und ich habe auch selber Gänsehaut gelesen. Also Gänsehaut für alle, die das dürfte die heutige Generation ja kaum noch kennen. Das waren Kindergeschichten oder Einstiegsgeschichten ins Horrorreich, weil es erwachsene Horrorgeschichten eigentlich umgedichtet, verharmlost hat in Kinderfantasien. Das heißt, es gab Werwolfsgeschichten, Horrorpuppengeschichten und etc. pp. Egal, ich komme vom Thema ab. Mhm. Nur mal kurz gesagt, sehr gute Reihe gewesen. Also ich bin schon von kleinen Kindesbeinen an sehr mit solchen Fantasien konfrontiert worden. Und sie hat mir halt erzählt, dass folgende Geschichte passiert sei, und zwar, dass ein Mädchen zu Hause war, ihre Eltern gerade einmal den Abend außerhalb verbringen mussten, sie musste also alleine mit ihrem Hund in der Wohnung oder Haus bleiben, und dort die Nacht verbringen, bis die Eltern wieder zurück sind, und ja, der Abend verläuft da ganz normal. Sie macht, was ein Kind eben so macht. Fernsehen gucken, Essen machen, und während des Fernsehberichts gibt's halt eine Eilmeldung, dass ein Psychopath aus einer Nervenheilanstalt entflohen ist, der sehr gefährlich sein soll, und dass man aufpassen sollte und auf sich Acht geben sollte. Und ja, als sie zu Bett geht, soll der Hund neben ihrem Bett liegen, und das macht er auch immer, und leckt immer zur Beruhigung die Hand des Mädchens, wenn die außerhalb des Bettes hängt. Ja, dann schläft sie halt ein in der Nacht und wacht in der Nacht auf, weil sie einmal auf Klo muss, tastet nach dem Hund, findet ihn nicht sofort, aber ihre Hand wird geleckt. und sie hört auch einen Tropfen aus dem Bad. Geht pinkeln, geht wieder ins Bett und am nächsten Morgen wacht sie auf und findet dann am Spiegel eine Nachricht in Blut geschrieben, in der steht, nicht nur Hunde können lecken, und im Bad sieht sie dann den Hund aufgehängt, austropfen, ausbluten. Also ziemlich makabre Geschichte. ziemlich bekannt und für Tierliebhaber umso schmerzhafter, weil der arme Hund das Opfer ist und auch die warnende Botschaft dahinter steckt, dass man nicht so leichtgläubig sein sollte oder Vorsicht walten lassen sollte, einfach Dinge so hinzunehmen, wie sie sind oder zu scheinen. Ja, das wäre eigentlich die dritte
krass
finale große Geschichte. Und das hat mir halt meine Cousine damals erzählt, während ich noch in dem leicht beeinflussbaren Glauben war, dass sowas in Wirklichkeit geschehen ist.
Ja, schon gruselig. Krass. Es ist vor allem, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Wenn man gerade noch in so einem beeinflussbaren Alter ist, als Kind, und dann so eine Story hört, du glaubst die. Also es ist ja nicht, du hast ja gar keine Option, die nicht zu glauben. Weil erstens, die Geschichte ist jetzt nicht so mega übertrieben. Zweitens, die wird erklärt in Situationen, wo man halt so empfänglich ist für sowas. Und drittens, es ist deine Cousine, sie ist ein bisschen älter als du. Sie ist von Grund auf eine Autorität, sie kommt aus der Familie. Warum sollte sie dich anlügen? Also, krass.
Ja, eben. Und deshalb habe ich ja sofort alles geglaubt. Also, Cousine ist, glaube ich, meine Cousine ist 3 Jahre älter als ich. Also aber eben, dann ist sie halt 12 oder 13 gewesen zu dem Zeitpunkt.
Genau, mein Cousin ist genauso. Also auch 3 Jahre älter als ich. Und er war auch immer die Autorität. Also, er hat immer so ein bisschen Vorbild und ein bisschen, der, an dem ich mich orientiert habe. Und natürlich habe ich ihm geglaubt, alles, was er getan hat, also das und gemacht hat, fand ich halt cool.
Ja, eben. Man glaubt das dann leicht und fragt wirklich. Und da steckt ja kein böser Wille hinter der Autoritätsperson, sondern das ist wahrscheinlich eine Geschichte, die dann wieder irgendwo aufgeschnappt hat und weitererzählt.
Genau.
Weil sie auch einen Effekt hatte auf die Person. Und so verbreiten sich halt solche Geschichten. Ich muss dazu sagen, das ist, wenn ich nicht schon damals die Macke gehabt hätte, dass ich beim Schlafen die Hand unter der Decke im Bett haben muss, hätte ich sie spätestens dann entwickelt.
Krass. Also ich hatte früher mal Albträume, ne? Also ich kannte diese urbane Geschichte nicht vorher jetzt. Aber ich habe als Kind, also auch als, war ich nicht, 8-Jähriger, einen immer wiederkehrenden Traum gehabt. Und zwar, dass ich irgendwie auf unserem Sofa, also unserer Sofa-Garnitur oder wie heißt das, Sessel? Nein, Sofa-Garnitur, ne? Diese
zusammenhängenden, so heißt das.
Braunen Farben, so voll klassisch, türkische
Haushalte. Ah, 90er. Ganz,
genau, 90er, also typische Sitz, hier Gelegenheiten in den 90ern, in den Wohnzimmern. Und ich saß halt am einem Ende, wo halt diese Armlehne war, und in dem Traum habe ich immer gegen den Schlaf. Ich war sehr müde, musste wach bleiben und bin aber immer quasi eingeneckt. Und immer wenn ich eingeneckt bin, ist mein Arm dann so runtergefallen, also von der Armlehne runter. Und ich bin dann halt wieder aufgeschreckt in dem Traum und habe gesehen, dass je müder ich war, also je mehr ich eingesackt bin, umso näher ist ein amorphes Monster, das sich in unserem Fußboden befindet, mir näher gekommen. Und wäre ich eingeschlafen, hätte es mich gepackt und mich runtergezogen. Und
ach, du hast auch den Runterziehtraum gehabt.
Du auch?
Also nicht mit einem amorphen Wesen, aber eben so diese, ich habe ja gesagt, ich hatte auch diese Angst, dass der Arm aus dem Bett guckt.
Hm?
Und den habe ich auch aus irgendeinem Kindheitsalbtraum bekommen, wo mich etwas unter das Bett ziehen wollte.
Ja, genau. Ich also nicht unter das Bett, bei mir war es halt neben das Sofa oder unter das Sofa wahrscheinlich.
So. Ja, bei mir hat mein Verstand es halt direkt aufs Bett übertragen, dass ich auch schlafen will und dass dann eben irgendwie eine Art Skeletthand mich versucht, um das Bett zu ziehen
Krass.
oder zu greifen, wenn die Hand da drunter guckt.
Gruselig, das ist
Ich
richtig
hatte als Kind
gruselig.
auch eine Faszination mit Rittergeschichten. Einer meiner Lieblingsfilme war Das letzte Einhorn und da gab es dieses Skelett auf der Uhr, das Wein trinkt. Das fand ich irgendwo cool, aber gleichzeitig hat es mir auch Angst gemacht und wahrscheinlich hat mich sowas dann verfolgt.
Krass.
Ja.
Dazu können wir auch mal eine Folge machen zu Träumen.
Ja.
Also das ist, finde ich auch ein mega interessantes
ja.
Thema, vor allem luzide Träume und sowas.
Ja.
Aber dazu vielleicht ein andern Mal.
Ja.
Ich würde langsam dann, also jetzt hat jeder drei Geschichten von uns vorgestellt und ich würde sagen, wir kommen einfach mal zum Ende vom ersten Teil zu Urban Legends. Und zwar werden wir nämlich nächste Woche, beziehungsweise übernächste Woche, wir sind im Zwei-Wochen-Rhythmus, nochmal über dieses Thema sprechen, aber diesmal aus wissenschaftlicher Perspektive und so ein bisschen den erzieherischen Zweck oder die Logik hinter Urban Legends betrachten und auch, was sie in anderen Kulturen machen und ob sie da auch gibt. Also ich kann nur sagen, wird auf jeden Fall interessant. Ich habe einige Stories aus der Türkei, die ich dann erzählen kann und da lassen wir uns mal überraschen. Und du wolltest ja eine Geschichte auch erst nächstes Mal vorstellen, um die Perspektive in der Wissenschaft dann nochmal darzustellen.
Ja.
Ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr reingehört habt und ihr könnt uns gerne Kommentare hinterlassen auf Facebook, Instagram oder Twitter oder auf unserer Podigy-Seite und wir wünschen euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche und wir freuen uns, euch auch das nächste Mal zuhören zu wissen. Wir freuen uns, euch beim nächsten Mal auch dabei zu haben. Macht's gut.
Ja, bis zum nächsten Mal.